Liebe Freunde des Wortes Gottes, liebe Besucher dieses Gottesdienstes hier in Bogenhofen, wir haben im Deutschen diese Redewendung, sich ein Bild zu machen. Damit meinen wir, eine Meinung sich zu bilden, über etwas nachzudenken und dann zu einem Urteil zu kommen. Manchmal ist das gut und notwendig, manchmal sind wir etwas vorschnell und manchmal hat es auch Nachteile. In der heutigen Predigt werden wir unter anderem darüber nachdenken. Und ich wünsche uns und Ihnen allen dafür Gottes Segen. Wir wollen gemeinsam singen und das Lied Nummer 84 aufschlagen, wo es heißt: Christus, Mitte unseres Lebens, Heiland aller Not und Schuld, niemand kommt zu dir vergebens, jeden trägst du in Geduld. Lied Nummer 84, und wir singen die Strophen 1 bis 3.
Ihr Lieben, ich lade euch ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen und mit mir den Bibeltext aufzuschlagen zur heutigen Predigt. 2. Petrus 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.
Thank you. wenn man das Vorrecht hat, an einer Schule zu sein. Heute sitzen ja viele Schüler, Studenten und Lehrer hier unter uns. Dann merkt man immer wieder so, im Lauf des Jahres gibt es Dinge, die sich wiederholen. Ein spannender Moment zum Beispiel ist die Frage, wo machen wir unsere Abschlussreise hin? Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere aus seiner Zeit in der Schule, dass das entweder relativ einfach vonstatten ging, so dieser Prozess, oder wenn ich an unseren Aufnahmeleiter heute denke, der hinter den Kulissen steht und manche aus seiner Klasse, dass das manchmal sehr herausfordernd sein kann, zu überlegen, ja, wo können wir denn gemeinsam hinfahren? Wo gefällt es uns denn wirklich? In der Phase meines Lebens, wo ich in dieser Situation war, nun kann ich mich nur daran erinnern, unser Klassenlehrer hat uns so sehr vorgeschwärmt von diesem Ort, so in seinen Worten von der schönsten Stadt, die es überhaupt gibt auf der Welt, in einem sehr schönen Ambiente, einer tollen Kultur, nette, lebendige Menschen, im Meer kann man baden gehen und vieles mehr. Es gibt keinen so betrübten Himmel, sondern blauen Himmel, strahlende Sonne. Dann war für uns als Klasse eigentlich relativ schnell klar, genau, da fahren wir hin. Und das war für ihn Firenze, Toskana, und die Stadt Florenz. Und so haben wir uns aufgemacht und es war ein besonderes Erlebnis natürlich. Bei der Detailplanung haben wir dann gemerkt, warum für ihn Florenz so eine besondere Stadt ist. Und da haben wir gemerkt, wir haben doch unterschiedliche Ideen, wie man so eine Klassenfahrt gestaltet. Für ihn war Florenz vor allen Dingen interessant durch die Unmengen an Kunstschätzen und Bildern, die es dort anzuschauen gab. Und nach einer gewissen Zeit waren wir etwas müde geworden. Und ich erinnere mich noch, wir stehen dort in dieser langen Schlange vor einem dieser Museen. Und wir gehen die Treppen hinauf, nachdem wir einige Stunden gewartet hatten, und sehen diese endlosen Gänge mit nichts als Bildern. Uralte Bilder, ganz dunkle, ganz helle. Was sollen wir hier 2-3 Stunden drin machen? Und wir schauten uns an und fassten relativ schnell eine Entscheidung. Wir suchen den schnellsten Ausweg, um in die Stadt zu kommen. Und genau das haben wir gemacht. Zusammen als kleine Gruppe waren wir unterwegs, haben geschaut, ob unser Lehrer nichts mitbekommt. Und flugs waren wir auf der Ponte Vecchio und in der Stadt Florenz und haben die Zeit gut verbracht, wie wir meinten. Viele Jahre sind vergangen. Mittlerweile hatte ich gemerkt, so diese alten Bilder an den Wänden können eine Menge erzählen. Aus ihrer Zeit, wie Menschen damals gedacht haben, wie sie das Denken anderer beeinflusst haben. Und ich muss euch gestehen, im Lauf der Zeit habe ich meine Entscheidung bereut. Wie kann man in den Offizien sein und nach 2 Minuten wieder den Ausgang suchen? So eine schlechte Entscheidung. Und ich habe einige Jahre warten müssen und vor einigen Wochen war es soweit. Wieder stand ich in der Schlange und habe einige Stunden gewartet. Diesmal nicht mit meiner Schulklasse, sondern mit meiner Frau und war gespannt wie ein Flitzebogen, die Treppen hinaufzugehen und dann nicht nur durch diese Gänge zu huschen, sondern Bilder anzuschauen. Und ich muss gestehen, allein vor Botticellis Gemälde Geburt der Venus, es waren einige Minuten, die ich verweilt habe, um zu verstehen, wie haben Menschen ihr Denken verändert. Sie haben nicht mehr Gott gemalt oder die Heiligen, sondern plötzlich steht ein Mensch im Mittelpunkt. Und daraus kann man ja viel entnehmen. Nun, ihr merkt schon, meine Begeisterung für Bilder ist gewachsen, obwohl ich nie ein großer Künstler geworden bin. Heute an meinen Tafelbildern erfreuen sich meine Schüler oft und verkneifen sich das Lächeln, weil ich nicht besonders begabt bin. Und doch glaube ich, wir alle malen Bilder, nicht unbedingt auf Leinwand oder auf Papier, sondern im Inneren. Bilder von uns selbst, Bilder von dem anderen. Und so habe ich diese Predigt heute überschrieben mit einer Frage: Bilder machen ohne Ende? Und ich lade euch herzlich ein, das Wort Gottes zur Hand zu nehmen. Einen Abschnitt aufzuschlagen, der, glaube ich, vom Bildermachen erzählt. Es ist aus dem Buch Daniel im Alten Testament, das Kapitel 2, wo ich einige Verse mit euch lesen möchte, so unter diesem Thema Bildermachen ohne Ende. Und ich freue mich, wenn wir das zusammen aufschlagen. Es ist dieses prophetische Wort, von dem wir in der Textlesung gehört haben, dieses besondere Teile der Bibel, die sehr viel prophetisch über die Zukunft sagen. Und hier ist es im Buch Daniel Kapitel 2, der Abschnitt von Vers 31 bis Vers 35, den ich mit euch lesen möchte. Das Buch Daniel im Alten Testament in Kapitel 2 in meiner Bibel Seite 843 und hier in Kapitel 2 ab Vers 31. Es heißt hier: Du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust, seine Arme von Silber, sein Bauch, seine Lenden von Kupfer, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Ein ganz spannendes Kapitel hier und wir nehmen nur einen Teil davon heraus. Und ich glaube, allein dieser Abschnitt wirft eine wichtige Frage auf. Wer macht eigentlich Geschichte? Denn das, was wir hier gelesen haben, ist ein Traum, den Gott Nebukadnezar geschenkt hat. Wenn wir etwas früher lesen, heißt es in Vers 29, du König dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Und Gott gibt ihm in diesem Traum die Antwort, was geschehen wird. Und er gibt ihm auch eine Erklärung, wie die Zukunft ablaufen soll. Also die Frage, wer macht eigentlich Geschichte? Nun, wenn wir einen Moment von diesem Text weggehen und hineinschauen in unsere Weltgeschichte, kämen wir wahrscheinlich zu unterschiedlichen Antworten. Wer bestimmt eigentlich Geschichte? Und ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo sich viele Menschen das fragen. Auch der Text gibt uns Antworten. Ich glaube, der Text gibt uns eine grundsätzliche Antwort. Menschen machen Geschichte. Und ich möchte drei Verse mit euch besonders anschauen, die Beispiele geben, wie Menschen Geschichte machen. Da ist der Vers 40. Und Gott erklärt hier durch Daniel, wie gesagt, diesen Traum. In Vers 40 sagt er, und das vierte, also dieses vierte Metall, ein Bild für eine politische Macht, die eben zur Zeit Daniels noch in der Zukunft war, das Römische Reich, das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Eisen, das charakterisiert dieses Reich und ich glaube, es charakterisiert die Art und Weise, wie Menschen Geschichte machen. Sie machen es oft mit der Härte des Eisens, mit Gewalt. Anfangs vielleicht mit Bogen und Pfeil, mit Gewehren, mit Kanonen, mit Raketen, atomaren Waffen, mit Worten der Einschüchterung. Menschen haben, wenn wir uns die Geschichte anschauen, immer wieder Geschichte gemacht und haben das gemacht durch Gewalt, wie das hier, glaube ich, auch sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Diese Reiche, die hier anhand dieses Standbilds als vielleicht leuchtende Metalle dargestellt werden, werden etwas weiter im Buch Daniel in Kapitel 7 durch schreckliche Raubtiere dargestellt. Heute fehlt uns die Zeit, näher und tiefer in dieses Studium einzusteigen, aber beim Hauptchannel gibt es natürlich gutes Material für das Buch Daniel, Kapitel 2, Kapitel 7 und anderes. Aber es zeigt uns die Ambivalenz der Geschichte. Äußerlich alles hochglanzpoliert und fein, aber innerlich oft voller Gewalt. Des Eisens Art. Menschen machen Geschichte durch Gewalt. Wenn wir in den Vers 43 schauen, glaube ich, wird uns hier ein weiteres Mittel aufgezeigt, mit dem Menschen Geschichte machen. Und das ist uns vielleicht, die wir hier am Seminar Schloss Bogenhofen zusammen in einem wunderschönen Land leben, ganz besonders nahe. Da heißt es, Vers 43, und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie Eisen sich mit Ton nicht mengen lässt. Und wenn wir ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, dann fällt uns natürlich das geflügelte Wort ein, Kriege führen andere. Tu Felix Austria Nube. Und wir erinnern uns an die Dynastie der Habsburger, die das Heiraten sehr wohl eingesetzt haben, um ihr Reich zu vergrößern, um Geschichte zu machen. Durch Diplomatie. Wahrscheinlich war Maximilian der Erfolgreichste, der aus dem Habsburger Reich dann ein viel Größeres machte. Da kam dann Burgund dazu und Spanien und Böhmen und Ungarn. Und man heiratete. Man führte auch Kriege, wenn man genau hinschaut. Ein Bild, das gilt bis in unsere Zeit, oder? Menschen machen Geschichte durch Gewalt und durch Diplomatie. Heute vielleicht weniger durch Heiratspolitik. Da läuft der heiße Draht, das rote Telefon, das quer durch die Welt geht und man versucht, Dinge zu beeinflussen. Es gibt noch einen letzten, dritten Vers, den ich anführen möchte als Beispiel, wie Menschen Geschichte machen. Nicht nur durch Gewalt und Diplomatie, wenn wir den Vers 38 anschauen, nur den letzten Satz und wir lösen ihn mal ausnahmsweise aus dem Zusammenhang, dann steht hier, du bist das goldene Haupt. Haben wir das nicht auch immer wieder in der Geschichte gehört? Eigentlich kommt die goldene Zeit erst durch mich. Ich bin der Bessere, vielleicht sogar der Beste aller Präsidenten. Ich verspreche sehr viel. Vielleicht Renten mit 50, vielleicht 0% Arbeitslose. Vielleicht Ende des Terrors und all der Dinge, die uns Angst machen. Menschen haben und machen Geschichte durch Propaganda. Vielleicht siegen sie sogar, indem sie Angst einsetzen. Die einen, weil sie glauben, wenn ich den starken Mann wähle, der fast wie ein Messias daherkommt, dann werden die Probleme gelöst. Und die anderen, die sagen, wenn der das Haupt wird, dann reise ich lieber woanders hin, weil ich Angst habe vor ihm und vor dem, was mit ihm kommt. Ich glaube, Daniel 2 führt uns die Realität hinein, dass Menschen Geschichte machen. Durch Gewalt, durch Diplomatie und durch Propaganda. Und wenn das stimmt, meine lieben Zuhörer, dann müssten wir es ja eigentlich mit der Angst zu tun bekommen, oder? Liegt unser Schicksal, unser ganz persönliches, liegt das Schicksal der Welt in der Hand dieser wenigen mächtigen Menschen, die der Geschichte ihren Willen aufzwängen? Gibt uns das prophetische Wort, das wir uns heute Morgen anschauen, etwas darüber hinaus? Über diese Sichtweise der Geschichte, über diese Angst, die wir vielleicht haben, wenn wir an aktuelle Ereignisse denken? Ich möchte euch an eine Formulierung erinnern, sie unterstreichen, die in diesem Abschnitt zweimal vorkommt. Wir finden sie zum Beispiel in Vers 34, später auch noch in Vers 45. Welche Formulierung meine ich? Und es heißt hier, ich lese mal Vers 34, das sahst du, bis ein Stein herunterkam. Und wenn wir die Bibel studieren im Alten und im Neuen Testament, dann wissen wir, hier ist nicht irgendein Stein gemeint. Hier ist der Stein gemeint. Gott, der Mensch wurde, der am Kreuz von Golgatha überrollt wurde von Gewalt und der ganzen Last der Sünde und der zum Eckstein geworden ist. Der Text sagt, bis ein Stein herunterkam ohne Zutun von Menschenhänden. Und das wiederholt sich nochmal in Vers 45. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden. Wenn uns auf den ersten Blick Geschichte nur so erscheint, dass Menschen Geschichte machen, dann sagt uns das prophetische Wort, dass Gott die Zügel der Geschichte fest in seiner Hand hält. Und ich glaube, er wünscht sich, dass das heute erneut für uns gute Nachricht ist. Eine Botschaft, die uns nicht in die Angst führt, sondern die uns darauf aufmerksam macht, dass Gott alles in der Hand hat. Im Buch Daniel, in Kapitel 2, Vers 21, lesen wir Folgendes. Daniel 2, 21. Er ändert Zeit und Stunde. Und damit ist Gott gemeint. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß es. Deshalb ist er Gott. Und ich glaube, wie wichtig ist es, diesen tieferen Blick hineinzuwerfen in all die Dinge, die geschehen. Ja, Menschen machen Geschichte auf den ersten Blick. Aber Gott hält die Zügel der Geschichte fest in seiner Hand. Vor einiger Zeit las ich etwas über den französischen König Ludwig den 16. Ich weiß, ich mache jetzt nicht zu lange über Geschichte, aber zumindest das noch. Dieser König hat Tagebuch geführt. Und wenn er einen Tag erlebte, wo er sich dachte, na, an diesem Tag ist wirklich nichts Besonderes passiert, dann hatte er die Angewohnheit, ein einziges Wort in sein Tagebuch zu schreiben. Und dieses Wort, rien, das hat er auch am 14. Juli 1789 in sein Tagebuch geschrieben. 14. Juli 1789, da klingelt bestimmt eine Glocke bei meinen Schülern. Der König schreibt rien in sein Tagebuch. Kein besonderer Tag, nichts passiert. Es ist der Tag der Französischen Revolution. Er hat keine Ahnung gehabt. Vor einigen Wochen waren wir als Familie in Berlin und haben uns die Reste der Berliner Mauer angeschaut. Wer hat prophezeit, bitteschön, dass diese Mauer gebaut wurde? Wer hat prophezeit, dass sie einfällt, dass sie einstürzt? Wer hat den Brexit vorausgesehen? Wer den Ausgang von Präsidentschaftswahlen? Ich glaube, wir stellen immer wieder fest, selbst renommierteste Meinungsforschungsinstitute liegen falsch. Der Mensch kennt die Zukunft nicht. Die Bibel sagt uns, und ich möchte ein Wort des Psalmisten an dieser Stelle aufschlagen, in Psalm 139, ein wichtiges Wort, ein Wort, das deutlich macht, warum Gott Gott ist. Psalm 139 und hier der Vers 16. Und es heißt hier über diesen Gott, Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Die Bibel stellt uns Gott als jemand vor, der die Zukunft kennt, der nicht überrascht ist von den Dingen, die kommen, der jeden Tag im Voraus weiß, was dort passiert. Er macht in Wirklichkeit Geschichte. Geschichte ist dieses nicht entwirrbare Knäuel von Ereignissen, auch wenn uns das oft so vorkommt. Das prophetische Wort macht deutlich, Gott hat die Geschichte in der Hand. Und wenn das stimmt, wenn Menschen Geschichte machen und wenn Gott die Zügel der Geschichte fest in der Hand hält, dann gilt auch noch ein drittes. Menschen versuchen immer wieder, Gott die Zügel der Geschichte aus der Hand zu nehmen. Das wird schon im Buch Daniel deutlich, wo Gott ja durch dieses Standbild eine Abfolge gibt und er sagt zu dem Ersten Reich, zu Babylon, zu Nebukadnezar, das können wir lesen, wir haben es gerade schon gelesen, Vers 38, letzter Satz. Du bist das goldene Haupt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Goldenes Haupt zu sein ist ja nicht schlecht. Wenn wir eine Seite rumblättern, dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 1, Daniel 3, Vers 1, der König Nebukadnezar ließ ein Bild machen, ganz aus Gold. Zufällig, weil er nichts anderes zur Verfügung hatte? Oder vielleicht mit kalkulierter Absicht? Ich will das goldene Haupt sein, aber ich will noch mehr. Mein Reich, und das ist ja ein Traum, der immer wieder geträumt wurde, mein Reich soll ein ewiges Reich sein. Ein Reich, wo nicht nur das Haupt der Teil in Gottes Geschichtsplan ist, sondern das ganze Reich aus Gold. Menschen machen Geschichte. Gott hält die Zügel der Geschichte fest in seiner Hand, aber Menschen versuchen immer wieder, ihm die Zügel aus der Hand zu nehmen. Mir scheint, das sagt uns Daniel 2 und wir erkennen es, wenn wir in die Geschichte bis in unsere Gegenwart hineinschauen. Ist das nicht gute Nachricht? In Zeiten, wo Menschen zergehen vor Angst, wo von einem Sieg der Angst gesprochen wird, in dieser Zeit braucht es Menschen, die Hoffnung haben. Hoffnung auf ihren Gott, der die Welt in seiner Hand hält. Und zwar die große Welt der Supermächte und all der bedeutenden, scheinbar so hell aufpolierten, die manchmal innerlich voll des Eisens sind, als auch für unsere ganz persönliche Welt. Zu wissen, wir können diesem Gott vertrauen. Wir werden nie alles verstehen, aber wir können uns darauf verlassen, er hat es in der Hand. Für mich, gerade in diesen Zeiten, sehr ermutigende Nachricht. Und doch möchte ich heute Morgen mit euch, möchte ich nicht nur in die Vergangenheit zurückschauen. Was bringt uns der Blick in die Vergangenheit, wenn es nicht Konsequenzen und Dinge sind für die Gegenwart und für die Zukunft, die wir lernen? Und ich frage mich, ist Nebukadnezar nicht nur eine historische Gestalt, die vielleicht vor Jahrhunderten gelebt hat, sondern gibt es vielleicht auch ein Stück Nebukadnezar in uns selbst? Wie lautete nochmal unser Abschnitt hier? Was wurde von ihm gesagt? Vers 31. Du, König, hattest einen Traum. Und ich muss gestehen, ich ertappe mich auch immer wieder zu träumen. Und die Träume, die wir vielleicht gemeinsam auch träumen, sind eher nicht so sehr die Träume von irgendwelchen unbedeutenden Zehen. Ich glaube, wir träumen eher von Dingen, die etwas weiter oben anzusiedeln sind. Vielleicht sogar vom goldenen Haupt. Ich, das goldene Haupt? Die anderen haben es vielleicht nur noch nicht gemerkt, aber eigentlich steht mir das ja zu. Sind es nicht oft solche Träume, die wir von uns träumen, hohe, hellglänzende Träume? Mir scheint es so, dass es nicht nur mir so geht. Wenn ich in der Bibel nachlese, stelle ich fest, die Jünger Jesu, die den besten Lehrer hatten, den es je auf Erden gab, welchen Traum träumen sie fast am Ende ihrer Ausbildung? Auf dem Weg streiten sie, wer der Größte von ihnen ist. Bilder von mir selbst. Helle, hohe und hell glänzende Bilder. Nicht so sehr die Zehe zu sein, sondern mein eigenes Königreich zu haben, oder? Eltern, Kinder, Lehrer, Heimleiter, Schulleiter. Jeder so sein eigenes Königreich, wo er das Haupt aus Gold ist. Wäre das was? Ich glaube, die Bibel spricht auch hinein in diese Gedanken. Bilder, die wir von uns selbst machen. Denn oft, wenn wir hohe und hellglänzende Bilder haben, kommt schnell des Eisens Art auch bei uns zum Vorschein. Wie gehen wir mit anderen um, um manches durchzusetzen? Ich glaube, Daniel 2 ruft uns auch auf. Diesem Gott, der einen großen Plan mit der Geschichte hat, er hat auch einen Plan mit meinem Leben. Und jeder kann nur glücklich sich schätzen, wenn er sagt, diesen Plan, den Gott für mich hat, den nehme ich an. Ich muss mich nicht vergleichen mit anderen. Ich darf das leben, was Gott für mich vorgesehen hat. Es ist befreiend. Bilder machen ohne Ende. Ich glaube, wir sollten abschließend noch einen weiteren Aspekt anschauen. Bilder mache ich mir nicht nur von mir selbst, sondern immer wieder auch von anderen. Welche Bilder von anderen habe ich im Kopf? Ich muss nochmal an meine Schulzeit denken. Ein weiteres wichtiges Datum für uns im jährlichen Kalender ist die Matura-Prüfung oder für Deutsche Abitur. Ich muss gestehen, wenn ich eine kleine Klammer aufmache, ohne die Orgi 8 jetzt zu sehr herauszufordern. Ich habe schon versucht, mich gut auf meine Matura-Prüfung oder Abiturprüfung vorzubereiten. Ich war jetzt nicht der allerbeste Schüler. Und vor allen Dingen in Deutsch war ich sehr froh, dass ich keine schriftliche Prüfung brauchte. In Österreich muss man das leider machen. Aber ich musste mündlich machen, das wusste ich. Aber das war nicht so schwer, weil wir hatten immer Literatur. Und die Lehrerin war sehr freundlich und sie hat uns immer ein Stück weit Tipps gegeben. Und nach dem, was ich so wahrgenommen hatte, wenn sie mit mir sprach, war ich hundertprozentig klar, in der mündlichen Matura wird Franz Kafka drankommen. Ganz klar. Ich wusste nicht genau was, aber es wird Kafka drankommen. Ganz klar. Und so habe ich mich vorbereitet auf Kafka und nicht so sehr auf all die anderen Dinge. Und dann kam ich in diesen Raum, wo man den Zettel dann bekam, wo man sich 20 Minuten vorbereiten musste. Max Frisch. Es war nicht so, dass ich kein Interesse gehabt hatte, Max Frisch zu lesen. Aber ich hatte mich eben nicht darauf vorbereitet. Ich wusste schon noch einiges, aber die letzte Frage behandelte das Ende dieses Buches, Homo Faber. Und ich konnte mich nicht mehr an das Ende erinnern. Also blieb mir nur eine Strategie. Ich musste bei den ersten Fragen so viel reden, dass es nicht zur vierten Frage kam. Max Frisch hat Lesenswertes geschrieben. Und ich möchte euch 2, 3 Sätze vorlesen aus seinem Buch mit dem Titel Stiller. Es handelt von einer Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann. Von einer schwierigen Beziehung. Und er schreibt dort unter anderem Folgendes. Es ist die Frau, die über ihren Mann jetzt spricht. Du hast dir nun einmal ein Bild von mir gemacht, ein fertiges und endgültiges Bildnis und damit Schluss. Jedes Bildnis, das wir uns vom anderen machen, ist Sünde. Es ist genau das Gegenteil von Liebe. Und selbst fügt Frisch hinzu, man macht sich ein Bildnis vom anderen. Das ist das Lieblose, das ist der Verrat. Finden wir uns wieder? Kann es sein, dass manchmal Menschen bei uns in Schubladen abgelegt sind, dass sie bei mir in Schubladen abgelegt sind, wo Verschiedenes draußen schon draufsteht und ich manche Schublade vielleicht gar nicht mehr aufmache, weil ich weiß, das ist so, das bleibt so, das ist genau die Realität. Mache ich mir auch solche lieblosen Bilder von anderen, die uns hindern, aufeinander zuzugehen, die sicherlich nicht das sind, was Gott will? Gerade auch, wenn wir in Abhängigkeiten sind. Wie oft kann es vorkommen in einer Ehe, dass ich ein fixes Bild von meiner Frau habe und sage, so bist du oder so sollst du sein. Und wenn das nicht so ist, dann kommt vielleicht des Eisens Art in mir herauf. Wie denke ich über meine Schüler, über meine Lehrer, über meine Heimleiter, vielleicht sogar über meinen Schulleiter? Frisch schreibt hier, man macht sich ein Bildnis vom anderen, das ist das Lieblose, das ist der Verrat. Der Titel der heutigen Predigt lautet Bilder machen ohne Ende. Ich glaube, es ist ein hoffnungsvoller Abschnitt. Denn am Ende des Abschnitts, den wir gelesen haben, steht ein Bild. Steht da ein Bild? Nein. Am Ende ist der Stein. Es ist ein Bild für Jesus Christus. Und was macht dieser Stein? Mir sind zwei Dinge aufgefallen, die der Text uns sagt. Das erste steht in Vers 34. Da heißt es: Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Was wird von diesem Stein gesagt? Erstens, es ist ein Stein, der zermalmt. Aber nicht so wie des Eisens Art. Wenn hier von Gott, von Jesus Christus die Rede ist, in diesem Bild des Steins, dann zermalmt er. Aber er möchte nicht zermalmen wie des Eisens Art. Aber manchmal zermalmt er. Unsere hellglänzenden Bilder von uns selbst, unsere Bilder, die wir uns über andere machen, vielleicht über meine Ehefrau, vielleicht über meine Tochter, vielleicht über meinen Mitarbeiter. Er zermalmt sie. Nicht, weil er sie zerstören möchte, um des Zerstörens willen, sondern ich glaube, weil er sie zermalmen will, damit Menschen sich wieder begegnen können. Damit sie wieder das Bild Gottes für sich, für den anderen aufrichten wollen. Und damit verknüpft etwas, ein zweiter Begriff, den ich in Vers 44 finde. Was macht der Stein noch? Vers 44. Als aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Der Stein zermalmt, um aufzurichten, das Bild Gottes aufzurichten. Und deshalb müssen alle menschlichen Reiche, ob sie äußerlich Gold und Silber schimmern, aber doch des Eisens Art in sich haben, sie fallen auf diesen Stein, der zum Eckstein geworden ist. Denn Gottes Plan wird zum Ziel kommen. Und dieser Vers 44 beschreibt es. Er beschreibt, dass der große Tag, auf den alle gläubigen Menschen warten, der Tag ist, wenn der Stein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und es wird ein Tag sein, wo Dinge zermalmt werden, aber wo vor allen Dingen Dinge aufgerichtet werden. Gott wird die Geschichte zum Ziel führen. Keine Frage. Das ist, glaube ich, gute Nachricht für uns heute. Wir müssen nicht in Angst vergehen. Gott hat die Geschichte in der Hand und Gott wird sie zum Ziel führen. Aber ich glaube, diese Geschichte spricht auch hinein in unser ganz persönliches Leben. Gott hat auch einen Plan mit dir. Und Teil seines Plans ist, dass Bilder, die wir von uns selbst machen und Bilder, die wir uns von anderen machen, dass auch die zermalmt werden, wenn sie Bilder sind, die nicht im Sinne Gottes sind, damit Menschen sich begegnen können, damit Menschen neue Chancen bekommen. Denn eines ist sicher, und damit schließe ich, Vers 35, zweiter Teil. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllt. Das möchte Gott. Er wird diese Weltgeschichte zu seinem Ziel führen. Es wird der Tag kommen, wo dem Bildermachen ein Ende gesetzt wird. Und er möchte das auch in unserem ganz persönlichen Leben. Er ruft uns auf, über unsere Bilder von uns selbst und die, die wir uns über andere machen, zu reflektieren, wenn nötig, sie zu ihm zu bringen, damit er sie zermalmt, wenn sie sündhaft sind und uns aufrichten kann. In uns aufrichten das Bild Gottes. Gebe, dass es ihm bei mir, bei uns allen immer wieder gelingt. Amen.
Menschen schreiben Geschichte. Wir alle machen uns Bilder, die doch so begrenzt sind. Aber es gibt einen, der die Geschichte in der Hand hält und der das große, das wahre Bild kennt. Und das ist eine gute Nachricht. Ich hoffe, Sie haben etwas aus dieser Predigt mitnehmen können. Und ich wünsche Ihnen weiterhin Gottes Segen. Wir wollen miteinander singen das Lied Unterwegs nach Hause, Lied Nummer 386. Die ersten drei Strophen, Lied Nummer 386. Unterwegs nach Hause leuchtet, Herr, dein Licht.
Unser guter Vater in dem Himmel, wir haben auf dein Wort jetzt gehört und wir möchten dich herzlich bitten, wie wir es gesungen haben, hilf, dass die Betrachtung deines Wortes uns Zuversicht gibt, Herr. Wir haben dich erneut kennengelernt als den, der die große Geschichte der Menschheit in der Hand hält. Und dass Geschichte, obwohl wir manchmal keine Ahnung haben, was passiert, letztlich doch so passiert, dass du alles in deiner Hand hältst. Herr, danke dafür. Danke, dass wir darauf vertrauen können in Zeiten, wo immer mehr Angst um sich greift. Und dass wir, wie wir es auch gesungen haben, Boten der Hoffnung sein können, dass Herr Jesus den Frieden, den nur du geben kannst, dass wir diesen Frieden leben dürfen, dass wir ihn weitergeben dürfen. Und doch, Herr, in unserem ganz persönlichen Leben merken wir, dass wir nicht immer alle Freunde sind, dass nicht immer alles Einheit ist, dass wir manchmal leiden, dass wir manchmal Dinge spüren, die uns wehtun. Herr, hilf uns. Rühr uns an mit deinem Geist und zeig mir, zeig uns allen, wo Bilder von uns selbst und Bilder, die wir von anderen in uns haben, dass sie uns hindern, das zu tun, was du möchtest. Herr Jesus, du hast uns gelehrt und hast den Jüngern die Füße gewaschen. Herr, lehr uns Demut, lehr uns in deinem Geist voranzugehen und danke dafür. Danke, dass du der Vater bist, der uns an die Hand nimmt, der uns vergibt und der uns auch heute wieder Mut zugesprochen hat. Egal, was die Zukunft bringt, nie tiefer als in deine Hand. Dafür möchten wir danken, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.